Ja, wenn wir an das denken, was wir gerade vom Chor gehört haben, dann haben wir eigentlich auch schon die Antwort auf mein Thema: Danken statt Klagen. Ich lese zunächst einmal die Bibelstellen vor, die angegeben wurden. 1. Korinther 10, Vers 10. Murrt auch nicht, so wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Und dann aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 16 und 17. Ich möchte beide Kapitel vorlesen, dass wir einmal den Überblick bekommen, auch wenn das eine Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich habe gerade die Lesebrille von Georg auch geerbt, sodass ich jetzt auch den Text lesen kann. So können sich die Brüder gegenseitig wunderbar helfen, ja. Haben sogar die richtige Sehschärfe. Aus 4. Mose 16, Abvers 1. Und Korah, der Sohn Jitzas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, unternahm es und mit ihm Datan und Abiram, Vers 2, und sie standen auf gegen Mose mit 250 Männern von den Kindern Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, Männern von Namen. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen: Lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Klingt doch sehr fromm, ja. Als Mose es hörte, fiel er auf sein Angesicht und er redete zu Korah und zu seiner ganzen Rotte und sprach: Am Morgen, da wird der Herr kundtun, wer sein ist und wer heilig ist. Und dass er ihn zu sich nahen lasse und wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Dies tut. Nehmt euch Räucherpfannen, Korah und seine ganze Rotte, und morgen tut Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor dem Herrn. Und es soll geschehen, der Mann, den der Herr erwählen wird, der sei der Heilige. Lasst es genug sein, ihr Söhne Levis. Und Mose sprach zu Korah: Hört doch, ihr Söhne Levis, ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst der Wohnung des Herrn verrichtet und vor der Gemeinde steht, um sie zu bedienen, dass er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat herzunahen lassen? Und ihr trachtet auch nach dem Priestertum. Darum rottet ihr euch zusammen, du und deine ganze Rotte, gegen den Herrn. Denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Und Mose sandte hin, um Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, zu rufen. Aber sie sprachen: Wir kommen nicht hinauf. Ist es zu wenig, dass du uns aus einem Land, das von Milch und Honig fließt, heraufgeführt hast, um uns in der Wüste sterben zu lassen, dass du dich auch zum Herrscher über uns aufwirfst? Du hast uns keineswegs in ein Land gebracht, das von Milch und Honig fließt, noch uns Felder und Weinberge als Erbteil gegeben. Willst du diesen Leuten die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Da ergrimmte Mose sehr und sprach zum Herrn: Wende dich nicht zu ihrer Opfergabe. Nicht einen Esel habe ich von ihnen genommen und keinem einzigen unter ihnen ein Leid getan. Und Mose sprach zu Korah: Du und deine ganze Rotte, ihr sollt morgen vor dem Herrn erscheinen, du und sie und Aaron. Und nehmt ein jeder seine Räucherpfanne und legt Räucherwerk darauf und bringt ein jeder seine Räucherpfanne da vor dem Herrn. 250 Räucherpfannen und du und Aaron, jeder seine Räucherpfanne. Sie nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer darauf und legten Räucherwerk darauf. Und sie traten hin an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft, auch Mose und Aaron. Und Korah versammelte gegen sie die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde und ich will sie in einem Augenblick vernichten. Da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Gott, du Gott der Geister alles Fleisches, der einem Mann sündigt und du solltest über die ganze Gemeinde zürnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Redet zu der Gemeinde und sprich: Erhebt euch ringsum weg von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiram, und die Ältesten Israels gingen ihm nach. Und er redete zu der Gemeinde und sprach: Weich doch von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, da sie nicht weggerafft werdet in all ihren Sinnen. Und sie erhoben sich ringsum weg von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Und Datan und Abiram traten heraus und standen am Eingang ihres Zeltes mit ihren Frauen und ihren Söhnen und ihren kleinen Kindern. Und Mose sprach: Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, alle diese Taten zu tun, dass ich nicht aus meinem Herzen gehandelt habe. Wenn diese sterben, wie alle Menschen sterben, mit der Heimsuchung aller Menschen heimgesucht werden, so hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr ein neues schafft und der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was ihnen angehört, und sie lebendig in den Sheol hinabfahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korah angehörten, und die ganze Habe. Und sie fuhren lebendig in den Sheol hinab, sie und alles, was ihnen angehörte. Und die Erde bedeckte sie. Und sie wurden mitten aus der Versammlung vertilgt. Und ganz Israel, das rings um sie her war, floh bei ihrem Geschrei, denn sie sprachen, dass die Erde uns nicht verschlinge. Und Feuer ging von dem Herrn aus und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk dargebracht hatten. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sprich zu Eleazar, dem Sohn Aarons, dem Priester, dass er die Räucherpfannen aus dem Brand herausnehme und streue das Feuer weg, denn sie sind heilig. Die Räucherpfannen dieser Männer, die gegen ihre Seele gesündigt haben, man mache daraus breitgeschlagene Bleche zum Überzug für den Altar, denn sie haben sie vor den Herrn dargebracht. Und so sind sie heilig und sie sollen den Kindern Israel zum Zeichen sein. Und Eleazar, der Priester, nahm die kupfernen Räucherpfannen, die Verbrannten dargebracht hatten, und man schlug sie breit zum Überzug für den Altar, als ein Gedächtnis für die Kinder Israel, damit kein Unbefugter, der nicht von den Nachkommen Aarons ist, herzunahe, um Räucherwerk vor dem Herrn zu räuchern, und es ihm nicht ergehe wie Korah und seine Rotte, so wie der Herr durch Mose zu ihm geredet hatte. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte am anderen Morgen gegen Mose und gegen Aaron und sprach: Ihr habt das Volk des Herrn getötet. Und es geschah, als die Gemeinde sich gegen Mose und gegen Aaron versammelte, da wandten sie sich zum Zelt der Zusammenkunft. Und sie, die Wolke bedeckte es, und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Da gingen Mose und Aaron vor das Zelt der Zusammenkunft. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Erhebt euch weg aus der Mitte dieser Gemeinde, und ich will sie in einem Augenblick vernichten. Da fielen sie auf ihr Angesicht. Und Mose sprach zu Aaron: Nimm die Räucherpfanne und tu Feuer vom Altar darauf und lege Räucherwerk auf und bringe es schnell zu der Gemeinde und tue Sühnung für sie, denn der Zorn ist von dem Herrn ausgegangen. Die Plage hat begonnen. Und Aaron nahm die Räucherpfanne, so wie Mose geredet hatte, und lief mitten unter die Versammlung. Und sie, die Plage, hatte unter dem Volk begonnen. Und er legte das Räucherwerk auf und tat Sühnung für das Volk. Und er stand zwischen den Toten und den Lebenden. Und der Plage wurde gewehrt. Und die, die an der Plage starben, waren 14.700, außer denen, die Korahs wegen gestorben waren. Und Aaron kam wieder zu Mose an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft, als der Plage gewehrt war. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und nimm von ihnen je einen Stab für ein Vaterhaus, von allen ihren Fürsten nach ihren Vaterhäusern, 12 Stäbe. Du sollst den Namen eines jeden auf seinen Stab schreiben. Und den Namen Aarons sollst du auf den Stab Levis schreiben. Denn ein Stab soll für jedes Haupt ihrer Vaterhäuser sein. Und du sollst ihn das Zelt der Zusammenkunft vor das Zeugnis legen, da, wo ich mit euch zusammenkomme. Und es wird geschehen: Der Mann, den ich erwählen werde, dessen Stab wird sprossen. Und so werde ich vor mir das Murren der Kinder Israel stillen, dass sie gegen euch murren. Und Mose redete zu den Kindern Israel, und alle ihre Fürsten gaben ihnen je einen Stab für ihren Fürsten nach ihren Vaterhäusern, 12 Stäbe. Und der Stab Aarons war unter ihren Stäben. Und Mose legte die Stäbe vor dem Herrn nieder in das Zelt des Zeugnisses. Und es geschah am anderen Tag, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons vom Haus Levi gesprost. Er hatte Sprossen getrieben und Blüten gebracht und Mandeln gereift. Und Mose brachte alle Stäbe heraus vor dem Herrn weg zu allen Kindern Israel. Und sie sahen sie und nahmen jeder seinen Stab. Und der Herr sprach zu Mose, bring den Stab Aarons vor das Zeugnis zurück, um ihn als Zeichen für die Widerspenstigen aufzubewahren, so dass du ihrem Murren vor mir ein Ende machst und sie nicht sterben. Und Mose tat es, so wie der Herr ihm geboten hatte. So tat er. Und die Kinder Israel sprachen zu Mose und sagten sie, wir vergehen, wir kommen um, wir alle kommen um. Jeder, der irgend zur Wohnung des Herrn naht, der stirbt. Sollen wir denn ganz und gar vergehen? Ja, das ist eine wichtige Frage. Sollen wir denn ganz und gar vergehen? Ich möchte meine Ausführungen in drei Teile teilen. Der erste wird sich auf diese zwei Kapitel beziehen. Wir haben sicher gemerkt, wir sind hier bei einem Ereignis, das zu den größten und bedeutsamsten Ereignissen der Heilsgeschichte gehört. Das hat sich alles an zwei Tagen abgespielt, was wir hier gelesen haben. Zwei ganze lange Kapitel sind diesem Ereignis gewidmet. Und es wird auch an anderen Stellen darauf zurückgewiesen, dass wir uns das als Mahnung sagen lassen, wenn es darum geht, von Gott legitimierte Autorität zu erkennen und anzuerkennen und nicht darüber zu klagen. Ich habe eben gedacht, als mein lieber Bruder Roland über das Hadern sprach, hat er eigentlich sein Thema mit meinem verwechselt. Denn er spricht schon sehr viel aus über eben das Klagen, das Hadern. Aber dann wurde mir doch klar, das war eigentlich die Ergänzung, nämlich im allgemeinen Sinne, während mein Klagen sich vor allen Dingen, also mein Thema, das Klagen natürlich, meine ich damit, sich darauf bezieht, wo Klagen entsteht, wenn man göttliche Führung nicht anerkennen will, sondern selber danach trachtet. Und darüber werden wir dann gleich hören im zweiten und vor allen Dingen im dritten Teil. Im ersten Teil zunächst einmal die Situation damals. Die Rotte Koras und das Gericht, das da folgt. Was wird hier sehr deutlich unterstrichen? Zum Ersten, das Vorrecht, das Kora besaß. Er war nicht irgendwer. Er hatte eine hohe Stellung. Er gehörte zu den Leviten. Er gehörte zu denen, die für die Wohnung des Zeltes der Zusammenkunft, also für die Stiftshütte, zuständig war. Ein ganz, ganz wichtiger Dienst in Israel. Das durften nur Leviten. Alle anderen Stämme waren ausgeschlossen. Das heißt, Gott hatte diesen Mann mit seiner Familie und natürlich auch all den anderen Leviten schon in eine gehobene Position hineingehievt, aber es reichte ihm nicht. In 1. Korinther 10, das haben wir ja schon öfters gehört, wird ja am Anfang betont, alle waren unter der Wolke, alle haben verschiedene Dinge erlebt, das Eingreifen Gottes, aber nicht alle haben positiv darauf reagiert. Verschiedene Reaktionen, wir sind jetzt bei Kora und seiner Rotte. Und Mose betont das auch. Er spricht zu dem Herzen von Kora. Bedenke doch, was Gott aus dir bereits gemacht hat. Aber er will nicht hören. Vielleicht hat er daran gedacht, dass sie einige Zeit vorher sich bewusst auf die Seite Gottes gestellt haben, nämlich in Verbindung mit dem goldenen Kalb. Darüber haben wir schon gehört. Die Söhne Levis haben sich zu Mose gestellt und das war der Grund, dass der Stamm Levi ausgesondert wurde zum Priesterdienst bzw. Levitendienst. Sowohl Priesterdienst als Leviten, denn Aaron war auch ein Levit und das war eben der Priesterdienst mit seinen Söhnen und dann die Leviten den Dienst für die Wohnung. Gott hat in wunderbarer Weise sich zu ihnen bekannt, auch zu ihrer Treue und diesem enormen Risiko, was sie damals eingingen, dass sie sich zu diesem einen Mann, Mose, da bekannten. Aber sie hatten auch erkannt, er spricht im Namen Gottes und sie haben richtig gehandelt. Aber in der Vergangenheit richtige Entscheidungen zu treffen, ist noch keine Garantie für die Zukunft. Dass wir auch in Zukunft uns immer richtig entscheiden. Warum dieses furchtbare Gericht? Gott will deutlich machen, und wir haben das auch im letzten Vortrag gehört, dass wenn er sein Volk führt, das Volk nur dann bewahrt bleibt, wenn es nah bei ihm bleibt und ihm vertraut in jeder Hinsicht. Es ihm überlässt zu entscheiden, wie man ihm zu dienen hat, wo man sich aufzuhalten hat, wann es gilt zu warten, wann es gilt zu laufen. Korah sah das anders. Und es wird in diesem Text auch sehr deutlich gemacht, dass der Angriff auf Mose letztendlich ein Angriff auf Gott war. Man hat die Entscheidung Gottes, Mose als den Führer herauszustellen und zuzubereiten für diesen Dienst, missachtet. Göttliche Anordnungen verachtet. Das wird später in der Zeit der Richter natürlich noch viel, viel deutlicher, wenn es heißt, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen und nicht, was recht war in den Augen des Herrn. Ein furchtbares Gericht. Wir haben nicht so sehr viel Zeit, um das in Einzelheiten uns anzuschauen. Ich habe versucht, beim Vorlesen schon gewisse Akzente zu setzen. Da kann man noch mal drüber nachdenken, was uns da alles mitgeteilt wird. Die Autorität Gottes, seine Entscheidung wird nicht mehr akzeptiert. Aber man argumentiert mit frommen Worten. Das ist sehr interessant. Das finden wir auch im Neuen Testament, zum Beispiel Römer 16, Vers 17, könnten wir da anführen, wenn man da so eine Parallelstelle sucht, dass wir darauf achten, die mit süßen Worten die Herzen der Arglosen verführen. Denn wir haben hier gelesen, dass Korah und seine Rotte zunächst auch Erfolg hatte, ganz Israel versammelte sich hinter ihnen her und das war dann auch der Grund, dass Gott sagt, ich will die ganze Versammlung vernichten. Und wir sehen hier wieder Mose, ja ein wunderbarer Hinweis auf den Herrn, wie er sich einsetzt für sein Volk. Ein Mann sündigt, alle sollen sterben. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er sich einsetzt für sein Volk. Wenn wir darüber nachdenken, und das wussten doch diese Leute, wie Mose sich eingesetzt hat auf dem Berg und hat gesagt, lieber will ich verflucht sein, als dass du das ganze Volk vernichtest. Und Gott hat an anderer Stelle gesagt, Mose ist der sanftmütigste Mensch auf dem ganzen Erdenboden. Dieser ehemalige Choleriker, das heißt, er war immer noch einer, aber konnte es im Tode halten. Bis auf die Geschichte mit dem Felsen, wir kennen das ja. Der sanftmütigste Mensch. Wie oft hat er sich eingesetzt für das Volk? Wie undankbar dieses Volk, das soll vielleicht ein Trost sein für die Ältesten unter uns und solche, die Verantwortung tragen. Wir kommen dann am Ende noch kurz darauf zu sprechen. Wir ernten auch nicht immer Dank, aber die Sache ist, wem dienen wir in erster Linie? Geht es um die Sache des Herrn und um die, die ihm so kostbar sind, auch wenn sie manchmal nicht dankbar sind, auch für unsere Dienste? Das sage ich natürlich nicht von den Anwesenden hier, das ist jetzt ganz allgemein einmal ausgedrückt. Die Rotte Korahs, sie erkennt nicht an, was sie alles vom Herrn bekommen hat. Und welch ein Vorrecht es ist, da dem Herrn zu dienen, wo er es beschlossen hat. Das ist der entscheidende Hinweis auch für uns, den wir gleich noch sehen werden. Das Zweite. Neben der Rotte Korahs das murrende Volk und Gottes Antwort. Was Korah und seine Leute angeht, die Erde öffnet sich, verschlingt sie. Lebendig heißt es, fahren sie in den Scheol hinab. Ein furchtbares Gericht. Gott antwortet genauso, wie Moses im Voraus sagt, und legitimiert damit seinen Knecht. Das alle hören. Er ist es immer noch. Und dass alle auch wissen, Mose ist nicht jemand, der sich etwas aneignet, was ihm nicht gehört. Er ist kein Mann voller Ehrgeiz. Dann wäre er in Ägypten geblieben. In Hebräer 10 heißt es, dass Mose sogar die Schmach des Christus, nicht nur den Christus, sondern die Schmach des Christus, für größeren Reichtum achtete als alle Schätze Ägyptens. Was für eine Haltung! Für Christus leiden zu dürfen. Es geht auch wieder etwas in die Richtung, die Roland uns mitgeteilt hat. Sie kommen um mit den 250. Was ist mit dem übrigen Volk? Hat es daraus gelernt? Ich habe das deswegen gelesen, auch das nächste Kapitel, eben Kapitel 17, um aufzuzeigen, am nächsten Tag wiederholt sich die Geschichte. Man mag es gar nicht glauben. Gott hat so eingegriffen für jeden. Und wieder murrt das Volk. Und Mose wird vorgeworfen, dass er Schuld daran hat, dass eben, das waren ja Fürsten, wird ja extra gesagt, das waren ja keine Mitläufer. Es waren Leute in der Verantwortung, die vorne wegstanden, die sich gegen Mose empört haben. Dass sie vernichtet wurden auf diese furchtbare Weise. Mose ist jetzt plötzlich an allem schuld. Und dabei verdanken sie Mose und Aaron ihr Leben. Denn sie haben sich für sie eingesetzt. Und dann wird geschildert, noch einmal sagt Gott, ich will sie vertilgen. Ich sag's mal mit meinen Worten, ich bin's allmählich satt. Immer wieder dasselbe. Ach, Mose hat das einige Jahre vorher gehört, auf dem Berge. Langmütig und barmherzig ist der Herr. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Immer wieder sehen wir das im Alten Testament, nicht nur bei Mose, auch bei Daniel zum Beispiel, dass sie Gott daran erinnern, an sein Wesen, an seine Verheißungen. Was werden die Heiden sagen? Sie werden spotten über dein Volk. Er hat es nicht vermocht, sie ins Land zu bringen. Er war doch nicht so mächtig, wie das aussah. Die beiden treten wieder ein, aber in diesem Falle hilft es zunächst nichts. Und dann nehmen sie das, was vorher ein Zeichen des Gerichts war, die Räucherpfanne, aber jetzt in den Händen der Gerechten ist es das Mittel, um der Plage zu wehren. Es wird dann geschildert, wir haben es gelesen. Und dann heißt es, Aaron stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da kann jetzt jeder mal drüber nachdenken, welch wunderbarer Hinweis das auf den Herrn ist. Paulus sagt das so, für die einen sind wir der Geruch vom Leben zum Leben und für die anderen vom Tod zum Tode. Welch ein wunderbares Vorbild. Es war eine der letzten Aktionen des alten Aaron. Wir haben ja hier gehört, was er für ein Mensch war, so der gerne die zweite Geige spielte. Mose assistierte, obwohl ich auch sagen muss, dass nach der Bildung des goldenen Kalbes ich auch wirklich staunen kann, dass Gott nun ausgerechnet den zum hohen Priester bestimmt. Das ist einfach die Gnade Gottes, ist überschwänglich. Und auch die Vorausschauung Gottes im Hinblick auf das weitere Leben Aarons, dass er einfach auch verändert werden würde. Vielleicht auch durch den Dienst, durch die Nähe zu Gott. Aber ein wunderbarer Hinweis. Gott ist gnädig, wenn Menschen umkehren. Und er hört auch auf das Gebet der Gerechten. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Ich sage manchmal im Hinblick auf die Entwicklung in unserem Volk. Diese schändlichen Dinge, die da sich abspielen. Wir haben ja etwas davon gehört. Und wir müssen auch da auf dem Laufenden sein. Aber könnte es nicht sein, dass wir auch mitschuldig sind? Wisst ihr warum? Weil wir vielleicht zu wenig beten für die Entscheidungsträger. Steht das nicht in 1. Timotheus 2? Es ist ein Befehl des Herrn durch Paulus formuliert. Ich will nun, dass wir für alle Menschen beten und für solche, die in Hoheit sind. dass wir ein gottseliges und stilles Leben führen. Ein ruhiges und stilles Leben in wahrer Gottseligkeit und würde im Ernst. Ich glaube, dass wenn wir aufstehen gegen Entwicklungen, die wirklich Gottes Wort mit Füßen treten, die gotteslästerlich sind, vor allen Dingen, wenn es in der Gemeinde Jesu geschieht, das ist unser Hauptaktionsfeld, das möchte ich immer wieder betonen, dass wir selber wieder mehr in die Heiligung hineinkommen, in die Hingabe an den Herrn, dass wir wieder mehr wirklich diesen Gerechten gleichen. Und hier geht es nicht nur um die Rechtfertigung aus Glauben, sondern auch um das Leben mit dem Herrn, den Wandel im Glauben, dass der Herr unsere Gebete dann erhören kann. Und dass wir uns nicht einfach über alles andere erheben, sondern uns mit darunter stellen, weil wir leider auch nicht immer so gehandelt haben und gewesen sind, wie es eigentlich sein sollte und auch sein kann, durch Gottes Hilfe. Das murrende Volk und Gottes Antwort. Gott greift ein, seine Strafe wird deutlich, und im Neuen Testament wird an diese Dinge auch woanders erinnert. Wer weiß, an welche Stelle ich denke. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Genau. Der Hebräerbrief erinnert an diese Dinge. Gott hat mehrmals durch Feuer geantwortet. Ob das die beiden ältesten Söhne von Aaron waren oder bei dieser Gelegenheit, auch bei anderen Gelegenheiten. Und auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er hält es genau. Nun möchte ich allerdings nicht als Abschluss dieser Konferenz uns alle mit geknickten Herzen nach Hause entlassen, sondern schon jetzt deutlich machen, dass, wenn Gott es auch genau hält, er aber auch die Kraft gibt, uns nach seinem Wort zu verhalten. Er fordert nicht einfach und lässt uns im Stich, sondern wir haben schon gehört, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Heilige Geist, der uns die Kraft gibt, gerade wenn in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 von der Heiligung die Rede ist, dass wir unser eigenes Gefäß in Ehrbarkeit zu gewinnen wissen, nicht in Leidenschaft und Lust wie die Heiden, wie die Nationen. Dann erinnert uns Paulus im nächsten Vers: Es ist Gott, der euch den Heiligen Geist gegeben hat, und dadurch habt ihr diese Möglichkeit, ein solches Leben zu führen. Und Gott sei Dank, wir haben diesen Mittler zwischen Gott und Menschen, der für uns eintritt und dem wir jederzeit nahen dürfen. Ein letztes, was ich noch erwähnen wollte zu dieser Geschichte, das ist die göttliche Legitimation, sowohl für Mose, das ist Kapitel 16 vor allen Dingen, und dann für Aaron. Und zwar eine Legitimation, die nicht mehr vergessen werden kann. Darin sehe ich den Stab Aarons, denn wo landete er, der Stab Aarons? In der Bundeslade, neben den 10 Geboten, noch das Manna als Erinnerung, 40 Jahre, jeden Tag ein Wunder Gottes. 2 Millionen Menschen werden auf übernatürliche Weise jeden Tag erwähnt. Ach, da gibt's heute die Leute, die sind ganz überwältigt, wenn bei einem das Bein länger wächst, weil einer darüber betet. Ja, beten anschließend wieder, dass es wieder kürzer wird, damit sie hinterher auch wieder gleich sind. Ja, man kann das natürlich dann nicht mehr nachprüfen, ob es mal gewachsen ist oder nicht. Nur das nebenbei erwähnt. Aber was ist das für ein Wunder? 40 Jahre lang, jeden Tag. Und damit man das nicht vergisst, kommt auch das Manna in den Krug, in die Bundeslade hinein. Und dann Aaron und seine Söhne sollen Hohenpriester bleiben. Aaron würde nicht mehr lange leben. Wer würde sein Nachfolger? Gott sorgt dafür. Durch diesen Stab, der gesprosst hat. Ihr Lieben, wir haben auch für uns etwas erhalten vom Herrn, das uns an etwas erinnert, was er getan hat. Nämlich das Mahl des Herrn. Deswegen feiern wir dieses Mal. Wir erinnern uns an seine Liebe, an seinen Tod, an die Versöhnung, die uns geworden ist. Er ist uns geworden auch zur Heiligung. In ihm sind wir gerechtfertigt, gereinigt, passend gemacht, in die Gegenwart Gottes einzutreten. Der Herr sorgt für alles. Und damit komme ich zum zweiten Teil. Die Vorrechte der neutestamentlichen Gemeinde. Ich möchte uns vorstellen, ich habe jetzt natürlich nicht mehr so sehr viel Zeit, einiges wird nur kurz angerissen, aber ich nenne viele Bibelstellen, die kann man dann zu Hause nochmal nachlesen, was wir eigentlich bereits bekommen haben in der Wiedergeburt. Und dann möchte ich kurz hinweisen auf das, was die Bibel uns sagt über die Zukunft. Der Blick nach vorne kann uns sehr froh und zuversichtlich machen. Und als drittes, der Blick in die Gegenwart. Was haben wir im Hier und Heute? Zunächst die Vergangenheit. Was haben wir in der Wiedergeburt empfangen? Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind Kinder Gottes. Naja, das ist ja sicher keine neue Erkenntnis, die ich jetzt von mir gebe. Aber wir dürfen uns doch jeden Tag darüber freuen. Der alles geschaffen hat, ist unser Vater. Und zwar, wir sind nicht nur Adoptivkinder. Mit der Adoption, das wird auch an einer Stelle gebracht. Das hat eine besondere Bedeutung. Aber 1. Johannesbrief macht deutlich, dass wir echte Kinder sind. Wir sind aus dem Samen Gottes geboren. Das göttliche Wesen haben wir empfangen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Echte Kinder Gottes. Eben dadurch, dass wir Jesus aufgenommen haben. Nicht nur, dass wir an biblische Aussprüche glauben, das vertreten und so weiter, sondern eine Beziehung eingegangen sind. Daran kann sich jeder selber prüfen, habe ich Leben aus Gott? Habe ich diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Und diese Beziehung zu Jesus Christus zeigt sich darin, dass ich mit ihm rede, im Gebet, und er zu mir spricht durch Gottes Wort oder auch durch die Geschwister, die mir Gottes Wort erklären und so weiter und so fort. Ist das mein tägliches Brot? Wenn ich dieses Gespräch mit Jesus nicht führe und auch nicht den Wunsch habe, ihm zu gefallen, dann sollte ich nicht darauf vertrauen, dass ich irgendwann vielleicht im Zelt mal ein Gebet nachgesprochen habe. Dann ist kein echtes Leben in mir. Leben hat etwas mit lebendig zu tun. Muss sich gestalten, wächst. Können wir das alles sagen? Ich hoffe, dass es so ist. Johannes 3, Vers 16 sagt, wer an ihn glaubt, wer ihn empfangen hat, bekommt ewiges Leben. Kind Gottes heißt auch ewiges Leben. Und das ewige Leben wird erklärt in Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und da wird dieser Ausdruck gebraucht, erkennen, der für die intimste Verbindung zwischen Mann und Frau in der Ehe gebraucht wird. Das heißt, hier geht es um eine geistliche Beziehung. Enger kann es nicht mehr sein. Und das fängt hier schon an. Der hat das ewige Leben. Dass wir jetzt anfangen, jeden Tag mehr Gott zu erkennen. Und das führt zu Lob und Dank. Drittens, Johannes 5, 24. Wer an den Sohn glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Kommt nicht ins Gericht. Entschuldigt, wenn ich das jetzt nicht alles immer nachschlage, weil die Zeit nicht reicht. Ihr dürft mir das glauben, dass das steht, und auch aufschreiben und dann nachlesen. Herrliche Bibelstellen. Nicht mehr ins Gericht. Vom Tode ins Leben. Da ist natürlich der geistliche Tod mit gemeint. Dann 2. Korinther 1. Da haben wir direkt drei Dinge, die wir mit der Wiedergeburt bekommen haben. Nämlich die Salbung mit dem Heiligen Geist, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und das Unterpfand des Heiligen Geistes. Das wird in verschiedenen anderen Stellen erklärt. Die Salbung zum Beispiel in 1. Johannes 2. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Da geht es um das Unterscheidungsvermögen. Wir senden auf der Antenne Gottes. Wir können geistliche Dinge von weltlichen Dingen unterscheiden. Wir können erkennen, was von Gott kommt und was nicht von Gott kommt. Durch den Heiligen Geist und eben durch Gottes Wort. Ungeheuer wichtig, in der Bibel zu Hause zu sein und Gottes Wort immer wieder zu lesen mit diesem Wunsch, zunächst einmal Jesus besser kennenzulernen, das ist das Allerwichtigste, und dann den Willen Gottes zu erkennen, wie wir ihm gefallen können, was ihn erfreut, ich sag's mal ganz einfach.
Dafür ist die Salbung mit dem Heiligen Geist. Ihr Lieben, mich macht das getrost im Hinblick auf die vielen Bibelschüler, die in arabischen Ländern mittlerweile jetzt die Kurse machen. Teilweise sind diese Leute total isoliert, haben keine Bibellehrer in ihrer Gegend. Aber sie haben den Herrn angenommen und dadurch den Heiligen Geist. Und das ist der beste Ratgeber. Er wird sie in die ganze Wahrheit leiten. Und wenn ab und zu die Bibelkurse dann durchkommen durch den Zoll und so weiter, ist das auch eine Hilfe. Aber das Entscheidende ist die Innewohnung des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt. Die Salbung mit dem Heiligen Geist. Die Versiegelung. Das gibt die Sicherheit. Das Siegel in einem Brief. Ich habe das mal erfahren. Da war ich mal festgenommen worden im Kongo und wurde dann, musste ich dann mit einem Brief unter dem Arm, der versiegelt war, sozusagen zu meinem Richter hin. Ja. Ich wurde natürlich noch von Polizisten da begleitet, dass ich da nicht eigene Wege ging. Und die ganze Zeit, das waren 120 Kilometer, bis wir dann dahin kamen, wo die Entscheidung fiel, dachte ich, was mach in dem Brief stehen? Ich war dann noch dabei, als er den Brief geschrieben hat, aber ich konnte ihm nicht über die Schulter schauen. Und als er den Brief fertig hatte, der Kommissar, dann hat er Siegellack genommen und so weiter und hat den Brief ganz feierlich in einen großen Umschlag alles versiegelt und den durfte ich jetzt unter den Arm nehmen und musste seinem Vorgesetzten in Bujimai, so heißt die Stadt dort, die Diamantenstadt, da abgeben. Und ich dachte die ganze Zeit an wen? Was meint ihr wohl, an wen ich ja gedacht habe? An Uriah. Denk, der Uriah, der hat sein Todesurteil auch selber dem Joab gebracht. Wie macht das denn bei mir jetzt ausgehen, ja? Naja, ist noch gut ausgegangen. Meine Frau hat zwar schon einen Totenbrief bekommen, man hatte nämlich geglaubt, man hätte mich vergiftet. Aber Gott sei Dank war ich 2 Tage vorher war ich da, als der Brief ankam, den habe ich dann selber geöffnet. Stellt euch das mal vor, die hätte dann diese Nachricht bekommen. Naja, das nur nebenbei. Aber da habe ich an die Versiegelung gedacht. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Auf den Tag der Erlösung. Epheser 1, 14, 13, 14 kann man das nachlesen. Das Siegel bleibt, wird nicht vorher gelöst. Wenn wir bei Jesus sind, dann werden wir offenbar werden mit dem Herrn und offenbar auch vor der Welt. Was der Herr in uns gewirkt hat, dazu dient der Preisrichterstuhl Christi und die Belohnung, dass er sein Ziel erreicht hat. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das Unterpfand, die Schwestern hier, euch ist doch diese Brautwerbung von Rebekka und Isaak doch sicher eine Geschichte, die ihr sehr gerne habt, ja? Also ich habe die auch gerne. Bei meiner Hochzeit wurde die von meinem Großvater uns erklärt. Und jetzt stellt euch das mal vor, die Rebekka wird gefragt, willst du mit diesem Manne gehen? Ja, sagt sie, ich will gehen. Neutestamentlich würde man sagen, das war die Bekehrung. Sie gelobt dem Herrn die Treue. Wir werden mit ihm verlobt. So sagt die Bibel. Und jetzt reisen die zwei mit dem Gefolge da auf den Kamelen durch die Wüste da zurück. Und was hat die Rebekka denn da gemacht? Hat die ganze Zeit so vor sich hin sinniert und gehofft, dass die Reise bald zu Ende ist? Was würdet ihr denn gemacht haben, ihr Schwestern, auf der Reise? Ihr hättet doch den Alten da ausgefragt. Was hat er für eine Haarfarbe? Augenfarbe, ja, Plattfüße vielleicht oder was auch immer. Ihr hättet doch den Alten nach allen Regeln der Kunst ausgefragt. Und seht mal, dieses Bild haben wir jetzt für uns. Wir sind auf der Reise, der Heilige Geist begleitet uns. Das ist wie dieser Alte, der eben die Braut holt. Und jetzt will der Heilige Geist uns Christus groß machen. Tja, wir müssen ihn aber reden lassen und neu erkennen, dass er uns nahe ist und nicht so handeln wie dieser Reisende, der von der Kanalküste nach Brüssel vor etwa im Jahre 1900 fuhr. Und damals waren die D-Zug-Waren noch so, jedes Abteil hatte die Tür nach außen. Es gab nicht diesen Gang im Zug, sondern jedes Abteil nach außen. Und in seinem Abteil saß noch jemand, der ihm irgendwie bekannt war. Er war Engländer, der andere wusste ja nicht, wer es war. Und er hat ihn aber dann auch nicht gefragt. Er hat in seinem Roman gelesen, der andere las in der Zeitung. Und als sie in Brüssel ankamen, dann gibt's tata, tata, Fanfaren, ein roter Teppich wird ausgefahren, genau vor seinem Abteil, und der König von Belgien steigt aus. Ja, kann man sich heute zwar nicht mehr so vorstellen, aber es soll so gewesen sein. Und da hat der Engländer gesagt, ich Tor. Ich habe eine Stunde oder anderthalb Stunden mit dem König von Belgien allein hier im Abteil. Also da waren offensichtlich noch keine Leibschützer dabei, ja, gesessen. Und ich hätte mich mit dem unterhalten können und ich habe die Zeit nicht genutzt. Wie viele Christen gibt es, die den Heiligen Geist auslöschen, dämpfen, nicht mehr wirken lassen? Wodurch geschieht das? Indem sie nicht in der Bibel lesen. Denn der Heilige Geist will durch die Bibel uns den Herrn groß machen. Das ist der Zugang zu Jesus Christus. Und dazu möchten wir ermutigen. So, das ist das Unterpfand jetzt des Geistes im Hinblick auf die Erlösung, der Vorgeschmack. Bei Rebekka waren das die Geschmeide, was der Alte ihr gab, ja, bevor sie sich auf die Reise machten. In diesen Geschmeiden, in all diesen Kunstgegenständen erkannte sie, mein zukünftiger Mann muss unermesslich reich sein. Ja, und wir erkennen das an den geistlichen Dingen. Zum Beispiel an dem Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Das ist so ein geistlicher Reichtum. An der Gelassenheit, dass wir im Hinblick auf die Zukunft wissen, es kann uns nichts geschehen, was er nicht hat ersehen und was uns dienlich ist. Der Herr steht über allem. Das wollen wir festhalten, auch die jungen Leute. Die Zeiten werden nicht besser. Aber Jesus Christus ist derselbe. Er ändert sich nicht. Und solange wir einen Auftrag haben, kann der Teufel versuchen, was er will. Er wird uns nicht mundtot machen, solange der Herr uns noch gebrauchen will. Ja, und dann, ja, was finden wir denn noch im Neuen Testament? Jetzt in Verbindung mit Korah und seiner Rotte. Ich habe mir aufgeschrieben auf meinem Zettelchen hier, Hebräer 10, Vers 19 und 1. Petrus 2, Vers 5 und 9. So diejenigen, die in der Bibel Bescheid wissen, die wissen sofort, was jetzt kommt. In Hebräer 10, Vers 19, da wird eine Konsequenz angekündigt, eine Folge, die sich abspielt, wenn wir begreifen, was vorher im Hebräerbrief uns mitgeteilt wird, nämlich Jesus Christus einzigartig, unvergleichlich. Das ist der Hebräerbrief. Sein Opfer, seine Hingabe, er der hohe Priester. Da wir nun ein 10, Vers 19, hohen Priester haben, einen neuen und lebendigen Weg. Und dieses Opfer, dieses einmalige Opfer, wird in Kapitel 10 uns vorgestellt. Ein für allemal, allgenügsam. Unwiederholbar. Lasst uns hineintreten. Und seht mal, was Korah und seine Leute nicht durften, in das Allerheiligste, da durfte nur der Hohepriester, da durften auch nicht die einfachen Priester, nur der Hohepriester, einmal im Jahr, 3. Mose 16, große Versöhnungstag. Das dürfen wir heute jederzeit ins Allerheiligste. Was der Herr Jesus der Frau am Jakobsbrunnen ankündigte, es kommt die Zeit, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Und zwar nicht in Jerusalem oder hier auf eurem Berg, sondern an jedem Ort, zu jeder Zeit. Welch ein Vorrecht. Und das wird in 1. Petrus 2, Vers 5 und 9 erklärt. In Vers 5 geht es um das geistliche Priestertum. Wir alle sind Priester. Jeder, unabhängig von der Gabe, die er hat, jeder, ob Mann oder Frau, geistliche Schlachtopfer. Wir haben nicht die Zeit, darüber nachzudenken, kann jeder sich selber erarbeiten, was das ist. Und Vers 9, ein königliches Priestertum. Das heißt, wir sind jetzt hinausgesandt in die Welt. Wir haben einen Auftrag an die Menschen. Nicht im Bereich der Politik, der Neugestaltung der Verhältnisse, Umgestaltung der Gesellschaft, wie die Kommunisten. Neue gesellschaftliche Verhältnisse schaffen einen neuen Menschen. Nein, neue Menschen schaffen neue Verhältnisse. Aber in der Verkündigung, wie sie gerettet werden können. Das ist unser königlicher Auftrag und das wird auch in Verbindung mit dem priesterlichen Auftrag gesehen. Ein doppeltes Priestertum. Heilige und königliche Priester. Was kann uns noch mehr werden?
In 2. Petrus 1, Vers 3 steht, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt. Im Hinblick auf die Gottseligkeit kann das noch gesteigert werden. So viel haben wir bekommen. Das ist der Blick zurück. Und dann der Blick nach vorne. Erben Gottes, Miterben Christi. Die Stellen können wir mal selber suchen. Da steht das zum Beispiel im Römerbrief. Aber ich sage jetzt nicht wo, ja. Lohnt sich alles mal zu lesen. Oder die Hochzeit des Lammes. Und die Entrückung. Die glückselige Hoffnung. Jesus kann jeden Moment wiederkommen. Bin ich bereit, sehne ich ihn herbei. Den himmlischen Bräutigam. Die Verwandlung in sein Bild, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt Johannes in 1. Johannes 3. Und unser sterblicher Leib wird verwandelt werden zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Man muss das ganz genau sagen, damit es keine Missverständnis ist. Es ist unvorstellbar. Da kommen noch so viele Überraschungen auf uns zu. Aber eins macht die Bibel deutlich, wie die Königin von Schaba, nicht die Hälfte, hat man mir gesagt. Wir werden vielleicht sagen, nicht ein Promille, hat man mir gesagt. Das ist ja unfasslich, was Gott uns vorbereitet hat. Und jetzt, wir blicken nicht nur zurück, dankbar für das, was der Herr uns geschenkt hat, nicht nur nach vorne, in der Zuversicht, bald werden wir das Erbe in Besitz nehmen, sondern wir haben jetzt natürlich einen Auftrag. Und was wird dafür gesagt? Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge. Das wird im Glauben festgehalten. Oder 2. Timotheus 3. Wofür die Bibel ist. Und das möchte ich mal eben nochmal vorlesen, weil das so wichtig ist. Ich werde mich bemühen, in 4 Minuten fertig zu sein. Ich rede dann ein bisschen schneller, damit wir das alles schaffen. Aber 2. Timotheus 3, Vers 16 müssen wir unbedingt lesen. Für unsere Zeit jetzt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Das ist das Erste. Die rechte Information gibt uns die Heilige Schrift. Das ist die Lehre. Zur Überführung. Da geht es ums Gewissen. Dass das Gewissen berührt wird und erkennt, ich bin ein Sünder und ich bin verloren und ich bin auch hilflos. Ich kann mich selber nicht retten. Zur Zurechtweisung, das ist der Ausweg. Christus starb für mich. Ich muss nicht verloren gehen. Ich muss mich auch selber nicht anstrengen, wie Weiler Münchhausen sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf herausziehen. Sondern Christus hat alles gut gemacht. Das ist die Zurechtweisung. Und dann zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das ist die begleitende Seelsorge der Heiligen Schrift. Anhand der Heiligen Schrift. Fortschritte machen. Unterweisung. Und was ist das Ergebnis? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Zu jedem guten Werk völlig geschickt. Ja, wollen wir das denn nicht? Gute Werke tun? Geschickt dafür, und zwar für jedes gute Werk. Wie Paulus sagt, Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Der Herr hat alles vorbereitet. Wir müssen ihn bitten, dass er uns die Augen öffnet, die Gelegenheiten zeigt, wo wir ihn bezeugen können in Wort und Tat. Ist das nicht wunderbar? Dafür können wir danken von ganzem Herzen. Und wenn wir uns das jeden Tag ins Gedächtnis rufen, dann hört das mit dem Klagen auf. Aber da ist eben das große Problem. Da wollte ich eigentlich länger drüber reden, aber vielleicht sollte es so sein, dass das jetzt nur ganz kurz angerissen wird. Dass wir zwar einerseits dankbar sind für das, was wir haben, aber es gibt auch noch Dinge, die uns fehlen. Ja? Das Danken bezieht sich auf das, was wir haben, das Murren und Klagen auf das, was uns scheinbar fehlt zur Vollendung unseres Glückes. Die Blickrichtung ist entscheidend. Und da merken wir sind zwar in einer Hinsicht alle gleich begabt im Hinblick auf die Ewigkeit, die gleiche Stellung, aber wir haben nicht alle die gleiche Funktion. Bei den Kindern würde man sagen, alle wollen Häuptling sein und keiner Indianer. Winnetou ist schöner als hinkender Hirsch, ja? Alle wollen Häuptling sein, keiner Indianer. Die Frage der Autorität,
Gibt's das denn? Hat der Herr nicht gesagt, einer ist euer Lehrer, ihr alle seid Brüder. Das hören wir sehr oft. Und wenn jemand in der Gemeinde dann als Ältester tätig ist, ob nun benannt oder nicht, ist nicht die entscheidende Frage. Aber er tut diesen Dienst und übt Autorität aus. Wer hat dich über uns gesetzt? Die Legitimation. Nun gibt es auch manche, die Gehorsam verlangen, die aber nicht die Pflichten erfüllen. Das ist ja auch ein großes Problem. Deswegen müssen wir an beide denken. Sowohl die Führer, gehorcht euren Führern, ja, für uns, die wir nicht Führer sind, wie auch die Führer selber, sich zu messen an der Latte von 1. Timotheus 3 und Titus 1 und 1. Petrus 5 und andere Stellen, wo von den Ältesten und Aufsehern die Rede ist. Beides gehört zusammen. Aber die Bibel macht deutlich, in der Gemeinde gibt es Führer und Geführte, hoffentlich nicht Verführte. Und sie ergänzen sich. Und ich nenne jetzt nur noch die Bibelstellen, wo wir das besonders stark sehen. Und zwar in 1. Petrus 4. Da wird auf die Gaben hingewiesen, wenn einer dient in der Kraft Gottes und wenn einer redet als Aussprüche Gottes. Da haben wir alle Gaben zusammen in zwei großen Rubriken. Die Dienstgaben, der werktätige Hand, sage ich mal einfach, und die Wortdienste. Und beide Dienste sind notwendig und ergänzen sich. Und die Dienstgaben sind nicht minderwertig. Sie sind auch vom Herrn. Sie werden gebraucht. Und das Entscheidende ist, dass wir erkennen, welche Gaben habe ich, damit ich sie einsetze zum Wohl des Volkes Gottes und zur Ehre meines Herrn. Weiter können wir jetzt leider nicht darüber hören, weil die Zeit vorbei ist. Aber ich glaube, das Wesentliche ist gesagt. Wenn wir dahin kommen, dass wir unsere Gaben nicht mehr verachten, wie Korah das tat, sondern jede Gabe als ein Geschenk aus der Hand unseres himmlischen Vaters ansehen. 1. Korinther 12 erklärt das. Er verteilt die Gaben, wie er will. Dann werden wir zufrieden und dankbar für die Möglichkeiten, die der Herr gegeben hat. Und wir freuen uns dann auch über Brüder oder Schwestern, die vielleicht Gaben haben, die man in der Öffentlichkeit stärker bemerkt, weil wir sagen, der Herr weiß schon, warum er ihnen diese Gabe gegeben hat, mir vielleicht nicht. Wir wollen uns freuen über das, was der Herr durch den anderen wirkt und von Herzen ihm danken für all diesen Reichtum, den wir so reichlich aus seiner Hand empfangen haben. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Dank im Herzen, mit großer Zuversicht dann auch die Heimreise wieder antreten.